Heute bei «Apropos» Lieblingsbücher. Gibt es etwas Schöneres, als in einem guten Buch zu versinken? Mitzuleben, mitzufiebern, mitzuleiden. Manchmal auch mitzuheulen. Lieblingsbücher sind wie gute Freunde. Sie sind immer da, wir kommen immer zu ihnen zurück, wir lernen von ihnen. Sie sind wichtig. Und darum haben wir bei «Apropos» uns gedacht, dass wir euch in diesem Sommer Lieblingsbücher von Leuten aus unserer Redaktion vorstellen. Von Leuten mit einem auszeichnenden Geschmack, die gerne lesen und gerne davon erzählen.
Ich habe jetzt den Roman das dritte oder vierte Mal gelesen. Ich habe gewusst, was mich erwarten wird. Und es hat mich mit voller Wucht so aus dem Hinterhalt so getroffen und wieder so traurig gemacht wie beim allerersten Mal.
Es ist viel die Frage von Zugehörigkeit, wo gehöre ich dazu und wo gehöre ich eben nicht dazu.
Es ist für mich als außerstehende Person ein Zugang in eine Gefühls- und Gedankenwelt, die mir sonst irgendwie noch nicht zugänglich war.
Heute, in der ersten Folge von unserem Büchersommer, geht es um einen der zärtlichsten und genauesten Autoren, die die Schweiz je hat.
Dass das Leben, sofern man nicht gerade im Gefängnis, im Spital oder im Irrenhaus saß oder lag, unaufhörlich zu Entschlüssen zwang, fand er natürlich, aber lästig.
Heute reden wir über Markus Wähner und über «Die kalte Schulter» von ihm. Ein Lieblingsbuch von Nora Zucker, Literaturredaktorin vom «Tagesanzeiger». Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos», im täglichen Bücher-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basler» und «Berner Zeitung» im Bund und den anderen Tamedia-Titeln. Hallo Nora, willkommen in unserem Buchclub.
Hallo Philipp, es hat sich etabliert, gell? Es braucht nur noch zwei Leute für einen Buchclub. Ich finde es grossartig. Danke, dass ich wieder da bin.
Nora, wir nehmen den Podcast am 3. Juli 2026 auf und das ist ein spezielles Datum.
Ja, weil genau heute vor 10 Jahren, am 3. Juli 2016, ist Markus Wähner, über ihn werden wir ja heute miteinander reden, im Alter von 71 in Schaffhausen gestorben. Er ist und bleibt, für mich zumindest, für dich glaube ich auch und für sehr viele Leute da außen hoffentlich auch, ein von diesen wenigen Schriftstellern, die Bücher geschrieben haben, voller Melancholie, voller Verzweiflung, wo aber eben das Kreatürliche von uns zeigen und darum so zeitlos, stark und darum, wie ich finde, auch tröstlich sind, nie bitter, immer mit guten Pointen, weil die braucht man ja eben, um mit den Zumutungen vom Leben zurechtzukommen. Ich weiss übrigens, Philipp, noch ganz genau, wo ich erfahren habe, dass der Markus Wähner gestorben ist, leider. Ich bin auf dem Tempelhofer Feld in Berlin gelegen. Das ist die riesige Wiese von dem stillgelegten Flughafengelände. Man sieht Leute, die Drachen steigen, andere fahren Velo oder grillieren. Ich bin dort in der Wiese gelegen. Es ist ein von den wenigen Orten der Welt, wo man liegt und aufschaut und weiss, da könnte man jetzt eigentlich einfach in den Himmel hineinfallen. Und in dem Moment, wo ich das erfahren habe, habe ich nochmal die Hommage, die Gabriel Vetter auf den Markus Wähner geschrieben hat, noch bevor der gestorben ist. Gabriel Vetter ist ebenfalls ein Wähner Ultra. und ich werde nie mehr vergessen, wie er von seinem Deutschlehrer, es muss sehr eine lustige Person gewesen sein, gesagt hat, der Hegi zu seiner Schulklasse gesagt, so, nachdem wir nun den Wähner durchhaben, ist es an der Zeit, zur Abwechslung mal ein richtiges Scheißbuch zu lesen. Sie können jetzt auswählen zwischen Schlafesbruder oder Siddhartha.
Bitz gemein.
Komm jetzt.
Ich bin diese Woche mit der «Kalten Schulter», also mit dem Buch, in unserer Büroküche gewesen und hat mich jemand nach diesem Buch gefragt, der hat Markus Wähner nicht kennt. Nora, jetzt hast du so geschwärmt von dem Schaffhauser, der eben wahnsinnig tolle Bücher geschrieben hat. Warum gibt es denn recht viele Leute, die ihn gar nicht kennen? Warum hat er nicht die gleiche Bedeutung wie ein Max Frisch oder wie ein Friedrich Dürrenmatt?
Ja, ich finde natürlich, das ist absolut ungerecht und er gehört in die Reihe, also er gehört in die Runde von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt. Das sage übrigens nicht nur ich, das sagt auch unser geschätzter Kollege und mein Vorgänger, der Martin Ebel, der ein Buch über das Werk von Markus Wähner geschrieben hat. Er sagt, er kenne kein Autor, der so akribisch und sorgfältig mit Sprache umgeht. Man findet keinen einzigen schlechten, banalen oder überflüssigen Satz im Werk von Markus Wähner. Wie gesagt, er hat das Buch darüber geschrieben, Martin Ebel. Es heisst «Allein das Zögern ist human». Ich finde, der Titel ist mysteriös, aber auch einladend. Und für alle, die auch noch ultimative Werner-Ultras werden wollen, können sich ja zu ihren Büchern, die sie sich vielleicht später bestellen, auch noch das Buch von Martin Ebel bestellen, wer weiß. Ich finde, er hat literarisch durchaus die gleiche Bedeutung wie «Frisch und Dürrematt», aber er hat halt nicht die entsprechende Bekanntheit bekommen. Wo jetzt, ich bin nicht ganz unbefangen, ich finde ihn toll, sein Werk angemessen wäre, aber er hat sich natürlich auch nicht politisch geäussert, er hat sich nicht eingemischt, weil er total zurückgezogen gelebt hat. Er hat in Schaffhausen gelebt, er hat bis 1990 als Lehrer gearbeitet und nachher beschaulich in Schaffhausen seine Bücher geschrieben. Und das hat ihm halt auch nicht, sagen wir mal, die Prominenz eingebracht, die noch vielleicht gebraucht hätte, um jetzt noch so im Gedächtnis zu sein. Was ich mich aber auch erinnert habe in Vorbereitung auf unseren Buchclub, Philipp, ist, es hat einen Tagesschau-Beitrag gegeben zu seinem Tod damals. Und dort hat es ganz, ganz seltene Aufnahmen gegeben, die sie haben können zeigen in diesem Beitrag, und zwar von 2004. Dort sitzt Markus Werner an seinem Schreibtisch, so unter einer Dachschräge, und sagt:
Man sollte mit einem sogenannten Erfolg so umgehen, wie es bei einem Misserfolg wünschbar wäre, nämlich mit möglichst viel Gelassenheit.
Das hat mir also sehr imponiert. Und irgendwann schwenkt die Kamera halt durch die Wohnung. Sehr schön eingerichtet, Bücher, viel Holzmöbel. Und dann sieht man, ab seinem Festnetztelefon steht so angelehnt ein eingerahmter Satz und dort drauf steht: «Ich möchte lieber nicht».
Wer Wetter schon.
Oder? Die uns jetzt zuhören und sagen: «Ah, Markus Werner, das sagt mir schon etwas, denen helfe ich jetzt gerne auf die Sprünge». Der Markus Werner ist sowieso übersetzt worden in mehrere Sprachen, aber er ist sicher populärer geworden und bekannter mit seinem Roman «Am Hang». Er ist 2004 erschienen und dann auch knapp 10 Jahre später verfilmt worden mit einem Starcast von der deutschen Schauspielerin Martina Gedeck, Max Simonischek und Henry Hübchen.
Sie glühender Verfechter der großen Liebe.
Die Liebe braucht nicht verfochten zu werden. Genauso wenig wie die Sonne. Die ist da und die ist nicht da.
Dort geht es darum, am Hang zwei Männer, der eine ist ein junger Anwalt und der andere ein älterer Altphilologe, die treffen sich während Pfingsten auf einer Restaurantterrasse irgendwo im Tessin. Man wird so als Leserin so mit hineingerissen, das Debattieren zwischen diesen Männern, so unterschiedlich alt, über ihre Lebens- und Liebesgeschichten. Und irgendwann kippt das alles in so eine ungeahnte Sphäre. Und jetzt sage ich nicht mehr.
«Am Hang» ist eines von 7 Büchern, die Markus Werner geschrieben hat. Du hast dir für die Ausgabe von Lieblingsbüchern ein anderes ausgewählt, und zwar «Die kalte Schulter». Warum?
Ich habe jetzt den Roman in Vorbereitung für unseren Buchclub wirklich das 3. oder 4. Mal gelesen. Und es hat mich wieder einfach so kalt verwünscht. Ich habe ja gewusst, was passiert. Ich habe gewusst, was mich erwarten wird. Und es hat mich mit voller Wucht so aus dem Hinterhalt so getroffen und wieder so traurig gemacht wie beim allerersten Mal. Und das muss, Entschuldigung, ich lese sehr viele Bücher, aber das muss zuerst mal ein anderes Buch über so viele Jahre hinweg irgendwie anbringen. Und wenn du mich jetzt fragst, warum das möglich ist oder wie das formal oder sprachlich gemacht ist, kann ich dir nur sagen, ich weiss es nicht. Es ist eben die gewisse Magie, die vielleicht Literatur, gute Literatur hat, dass sie einem so verwirbeln kann, aufwirbeln, dass man so ein staunt und denkt, was passiert mit mir? Und im besten Sinn dann auf sich zurückgeworfen wird und dann doch wild entschlossen ist und sagt, so, mit allen Gefühlen, mit den guten und den schwierigen, will ich ab jetzt leben. Und der Markus Werner, finde ich, verwandelt sogar die grössten Gefühlsskeptikerinnen, ich tue jetzt da bewusst gendern, weil ich mitgemeint bin, in mutige Menschen, die eben sagen, hey, von Widersprüchlichkeiten muss man nicht zwangsläufig immer davonlaufen, sondern man könnte probieren, auch mal das Beste zu machen.
Mal schauen, ob das der Protagonist von diesem Buch macht und die Protagonistin. Wir steigen ein.
Begrüßenswert schien ihm alles, was die Selbstverständlichkeit einer Zuneigung vorübergehend aufhob. Andererseits empfand er die Verrenkungen, die man von einem modernen Paar zwar nicht erwartete, aber gewohnt war, als närrisch. Schon das Wort «Beziehungsprobleme» bewog ihn dazu, keine zu haben. Und wichtig war jetzt der Falter, der um die Glühbirne kreiste, trudelnd stürzte und vibrierend auf der Tischplatte liegen blieb.
Was haben wir hier gehört?
Das ist der Moritz Wank, das ist der Protagonist, der Wernersche Antiheld in «Die kalte Schulter». Er ist eigentlich Kunstmaler, eigentlich darum, weil er im Moment gerade nicht malen kann. Er hat dort und da einen Gelegenheitsjob. Geht gut posten, raucht sehr viel, liest Zeitung und er liebt Judith. Und so fest, wie er sie liebt, zweifelt er aber auch so fest an dieser Beziehung.
Dass das Leben, sofern man nicht gerade im Gefängnis, im Spital oder im Irrenhaus saß oder lag, unaufhörlich zu Entschlüssen zwang, fand er natürlich, aber lästig.
Dass er Wank heisst, das ist kein Zufall, oder?
Nein, er denkt sehr viel nach. Man kommt erfahrungsgemäß, wenn man viel nachdenkt, ein bisschen ins Wanken. Er denkt über alles nach und manchmal ist das so zum Verzweifeln, aber eben auch ausgesprochen lustig, weil der Moritz Wank, eben statt dass er seinem Beruf als Kunstmaler nachgeht, einfach alles in seinen inneren Monolog zerlegt und irgendwann denkt man dann beim Lesen so, ja gut, du hast eigentlich schon recht. Das Leben ist eigentlich eine einzige Sisyphus-Situation. Man rollt irgendwie einen felsbrockten Berg drauf und nachher kannst du wieder dabei zuschauen, wie er dann halt einfach wieder den Berg durchabholt. Und es passieren, im Moritz Wank muss man schon sagen, immer wieder Sachen, die für ihn jetzt einfach schier unüberwindbar sind. Also, das sind vielleicht Sachen, die jetzt andere Leute sagen, ja, also bitte, das sind normale Alltagserledigungen. Aber für ihn ist das richtig viel. Zum Beispiel, das ist eine meiner Lieblingsszenen, wenn er sich einen Finger im Zigarettenautomat einklemmt und dann ein junger Mann, der vorbeiläuft und so zu ihm kommt, bittet, du könntest du vielleicht so einen Frankler in den Automat werfen, um meinen Finger zu befreien. Sich aber schon ausmalt, was wäre, wenn man irgendwie den Automat sprengen müsste. Das ist etwas, was ihn dann so fast einen Tag beschäftigt. Oder aber auch, wenn er sehr akribisch beschreibt, wie er jetzt mit der WC-Ente das WC putzt. Und dann, Achtung, muss er ja nicht nur das WC putzen, sondern auch noch die Badwanne. Er muss noch die Badwanne reinigen und er muss noch Schamhaarknäuel aus dem Abgusssieb rauskratzen. Es ist in so einem ganz normalen Alltag für den Moritz Wank ziemlich viel los.
Er weiss nicht so recht, wohin mit sich selber, eine spitze Hallo drin, eben eine schwankende, so wie die Männer häufig sind bei Markus Werner. Judith, seine Liebe eigentlich, die wirkt recht anders.
Judith fragte, ob es erlaubt sei, glücklich zu sein. Wank sagte, Privatgefühle müsse man immer mit den Augen eines Oberbefehlshabers sehen und anschließend um 180 Grad anders bewerten, als der Oberbefehlshaber sie bewerten würde. Das ungestülpte Werturteil sei dann das Richtige.
Ja, Judith hat ihr Leben beieinander, hat einen soliden Job und einen Wellensittig. Der Markus Werner hat seinem schwankenden Moritz Wank, finde ich, eine grossartige Frauenfigur gegenübergestellt. Grossartig darum, weil sie ihn nicht ändern oder sogar retten. Sie hat ihren eigenen Kopf, sie steht für ihre eigenen Gefühle, aber sie fordert ihn sehr, sehr, sehr smart raus, was ihn, und darum ist er eben gar nicht so eine blöde Männerfigur, die ihn offenbar nicht in die Flucht treibt. Also Judith sagt immer mal, sie hätte das Gefühl, er schäme sich ein bisschen dafür, dass die zwei ein ziemlich zufriedenes Paar sind. Und er stimmt ihr zu und skizziert dann so irgendetwas von Palmen und Meer und sich im Sand wälzen und küssen. Also so eine Über-Kitsch-Romantik, was weit entfernt ist von der Wirklichkeit, in der Moritz und Judith leben. Aber er sagt schon, dass er findet, wenn so viel Unheil auf der Welt passiert, könne doch er nicht mit ihr unter einem burgunderroten Lindtuch liegen. Und dann sagt sie, so gut. Eine Schande ist es jedenfalls nicht. Wir sind zwei Verschonte, gut. Aber wir haben uns gern. Ist das Unrecht?
Man spürt im ganzen ersten Teil des Buches, wie sich die beiden näher kommen, wie sich die ganze Unsicherheit des Wank auch verfestigt. Sie halten sogar ein ganz schlimmes Diner aus, das der Wank im Übermut seinen Nachbarn versprochen hat.
Ja, also ich glaube, abgesehen von diesen vielversprechenden Lammkoteletten bei dieser Grillparty, ist alles andere so sperrig, wie da der Hubert, Pia, Gertrud, der Schnauf, der Wank und Judith irgendwie versuchen, miteinander so Tischgespräche zu führen. Also man hat das Gefühl, man sitzt unter einem Tisch und hält es kaum aus, wenn man zulässt. Aber auch dort finde ich es grossartig, wie der Markus Werner seinem Wank eine sehr gute Beobachtung quasi ins Maul oder ins Hirn legt. Und zwar tut der Wank mal die Pia so von der Seite anschauen und denkt sich dann, ihr Gesicht war gezeichnet von der Anstrengung, jünger zu wirken, als es war. Dass gerade diese Anstrengung alt machte, schien vielen Frauen unbekannt zu sein. Mir jedenfalls gefallen jene wenigen am besten, die solidarisch sind mit ihren Jahresringen.
Sehr schön. Der Wank und Judith stehen das deine durch. Und jetzt, am anderen Morgen, kommt die entscheidende Szene. Und alle, die bis jetzt gelost haben und nicht wissen, wie das Buch weitergeht und was quasi der harte Twist ist in diesem Roman von Markus Werner und das er nicht wissen will, die müssen jetzt leider abschalten, weil jetzt wird gespoilert.
Wenn ich daran denke, dass schon morgen ein anderes Leben beginnt, dann könnte ich jubeln. Du bleibst dabei? Fragte Judith. Du hast es ja schriftlich, sagte er. Bist du traurig? Nein, ich bin froh. Aber passe ich noch in dein neues Leben oder werde ich nebensächlich? Du bleibst das Wichtigste, rief Wank und schlug, um die Wahrheit seiner Beteuerung zu bekräftigen, auf den metallenen Balkontisch, sodass Teller und Tassen hüpften und eine Biene vom Rand des Konfitürenglases aufflog. Jesses, sagte Judith und griff an ihr linkes Ohr. Ich glaube, sie hat mich gestochen. Tatsächlich, sagte Wank. Man sieht den Stachel. So ein perfides Biest. Dein Schlag hat es aufgeschreckt, sagte sie. Entschuldige, sagte er und holte die Pinzette.
Das ist ja nur der Anfang. Das eskaliert von dort. Recht schlimm. Und was Werner macht, ist, man kann es nicht anders sagen, wahnsinnig gemein.
Ja. Es ist unglaublich brutal. Ich glaube, man muss es so sagen, weil der Moritz Wank sagt es ja, wenn ich daran denke, dass ich schon morgen ein anderes Leben beginne. Damit meint er, dass er ab Montag, das steht in der Erzählung, dann am Montag wieder will anfangen mit Malen. Das wird ihm übrigens schon klar, wo er das Bad muss putzen oder darf putzen, das ich vorher beschrieben habe. Und er dort in den Spiegel schaut und sagt, ab heute ist alles klar, ich tauche auf. Heute wird Ordnung gemacht, morgen der Sommer gewürdigt, übermorgen zupfe ich das Tuch von der Leinwand und beginne von vorn. Also man hat in dem Moment das Gefühl, alles geht auf seinen Platz. Oder er wird wieder malen, die Beziehung mit der Judith ist gut. Es ist gerade alles ziemlich hell und fein und dem Leben zugewandt. Und dann, man will fast sagen, so einen lächerlichen, aber kränkenden Bienenstich. Und die Judith hat offenbar allergisch darauf reagiert und hat sogenannte anaphylaktische Reaktionen gehabt. Also das ganze Gesicht ist aufgeschwollen, sie hat nicht mehr können reden und ist schlussendlich im Schockraum vom Spital gestorben.
Und, das kommt in der Textstelle auch vor, der Wank ist nicht ganz unschuldig, dass das Bienen sie gestochen hat. Es ist alles vorbei, Judith ist tot und dann macht Wank das.
Und jetzt schnitt er sich die Zehennägel. Alles war zu Ende und er schnitt sich die Zehennägel und wusste, dass der Anruf aus dem Spital, auf den er in einem kindisch unbelehrbaren Winkel seines Herzens noch immer hoffte, nicht kommen würde. Stattdessen hatte man Judith, um die Erbarmungslosigkeit abzurunden, bestimmt schon eingesagt. Und abgesehen davon, dass Judith genau wie er Särge immer als etwas Hochtrabendes, schamlos Lackiertes empfunden hatte, offenbarte das Wort Einsagen den niedrigen Charakter der Überlebenden, ihre Tücken, ihre Ungeduld. Und Wank wünschte sich Feuer und Schwert.
Warum macht Markus Werner das mit uns?
Ja, also du meinst, warum uns das zumutet? Ja, er ist natürlich ein gescheiter Mensch, er ist ein genauer Beobachter, er ist ein brillanter Schriftsteller. Er verklärt nichts, seine Literatur ist ehrlich und aufrichtig und darum, um nochmal zu sagen, warum es mich derart kalt verwünscht hat, genau, weil ich gewusst habe, was passieren wird, aber der Bruch von dem möglichen greifbaren Glück und dem Tod durch den blöden Unfall einfach so eindrücklich ist. Und man muss natürlich sagen, der Bienenstich ist dramaturgisch natürlich, also es ist ja auch ein Schriftsteller, der etwas schreibt. Das ist natürlich eine perfekte Setzung. Also es hat sich quasi gerade das Gefühl ausbreitet, es ist alles so gut. Und der Markus Werner hat seine Figuren, jetzt eigentlich im Speziellen nicht Judith, aber wirklich der Moritz Wank, sich psychologisch so entwickeln lassen, und zwar in dieser Langsamkeit, eben, dass man es ihm eben auch glaubt, dass es echt und nachvollziehbar ist. Und dann kommt der tragische Bienenunfall. Ja, er hat am Montag anfangen zu malen und dann stirbt einfach seine grosse Lebensliebe Judith. Und ich glaube, vielleicht ist es das, dass einem dann auch noch mal so mitnimmt, wenn man es mehrmals liest. Und ich weiß nicht, wie viele Bücher du mehrmals liest. Ich muss zugeben, bei mir sind es die wenigsten. Aber man ist noch mal voll in der Atmosphäre, von, dass es von einem Moment auf den anderen plötzlich kann sein, dass das Leben anders ist. Und wie er das Gefühl erzählt, ohne Dramatik, sondern einfach in rohen Sätzen erzählt, das ist für mich ganz grosse Kunst.
Das ist die Geschichte von diesem Buch. Was sind die grossen Themen, findest du, die hier verhandelt werden?
Ja, also vielleicht können wir beim Milieu anfangen. Also es ist halt so, ich meine, Markus Werner hat zeitlebens in Schaffhausen gelebt. Er gilt als grosser Schweizer Schriftsteller. Ich würde ehrlich gesagt sagen, ich finde das immer ein bisschen eng, wenn man das Gefühl hat, das ist dann nur die Schweiz oder das ist quasi zu fest an eine Örtlichkeit gebunden. Man kann natürlich sagen, ja, seine Antihelden, es sind immer Antihelden bei ihm, also die Männer und seine Frauenfiguren, die bewegen sich in einem unauffälligen Schweizer Milieu, so Alltagssituationen. Probleme sind extrem überschaubar, darf man glaube ich so sagen. Man hat jetzt im Fall von Moritz Wank Zeit, sich allenfalls privat ein paar neue Probleme zu kreieren, wenn man genug lang darüber nachdenkt. Aber es ist eben nicht nur eine gute Liebesgeschichte, würde ich sagen, das ist es unbestritten, sondern es ist eben eigentlich auch ein Buch über Trauer. Also es ist auch wirklich, wie geht nachher der Mann, der innerhalb von kürzester Zeit seine grosse Liebe verloren hat, was macht er nachher? Er hat da den Wellensittich, den er zu sich in die Wohnung holen muss. Aber was passiert dann mit dem Mensch? Und der Markus Werner hat, finde ich, in diesem Buch wirklich zeigt, wie gut er in Dialog ist. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich finde diesen Dialog umwerfend. Und was man vielleicht auch nicht verheimlichen darf, finde ich auch immer schön, man hat so ein bisschen ein Seitenpersonal oder sagen wir, auf dem Nebenschauplatz ist die Mutter von dem Moritz Wank. Die tritt einmal auf, die ist irgendwie gerade im Schwarzwald in der Ferien, die tritt auf in Brief und mahnt den doch durchaus schon sehr erwachsenen Sohn immer wieder. Gell, denkst du da mit dem Rauch aufzuhören? Und wo er einfach die Briefe liest, zündet er sich gerade noch mal eine Zigarette an. Dort ist wie auch noch mal so ein Beziehungskosmos, der sich so andeutet und man gerade in drei Sätzen Gefühl hat, man weiss so gut, wie die Mutter-Sohn-Beziehung funktioniert.
Du sagst, dass du das Schweizer Milieu beschreiben, 80er, 90er Jahre. Es ist schon auffällig, wie analog die Welt ist bei ihm.
Ja, ich meine, es wird gefühlt einfach die ganze Zeit gedruckte die Zeitung gelesen. man kann es nicht fassen, Philipp. Und niemand bestellt irgendetwas online. Menschen reden miteinander in absoluter Ruhe, haben Zeit, um miteinander zu reden. Es wird nicht da und dort irgendwie durch eine Push-Meldung gestört. Es war schon nicht letzt gewesen.
Dafür kann man sich die Finger sehr gut in der Zigarettenautomaten-Schublade einklemmen. Und man verwirrt die Leute natürlich häufig nicht, weil sie nur ein Festnetz haben. Ein Thema, das ich finde, gewinnt an Relevanz, wenn man das Buch heute noch mal liest, jetzt abgesehen von dieser ganzen Analogität, die heute nicht mehr so vorhanden ist, ist, dass man das Gefühl hat, es sei schon ein sehr männlicher Blick, den Markus Werner hier zeigt. Die Geschichte ist vor allem vom Wank aus erzählt. Judith ist zwar eben eine starke Figur und alles, aber sie findet ja selber in ihrer Innenwelt nicht so statt, jetzt der Wank.
Ja, da kann ich dir natürlich nicht nur widersprechen, Philipp. Absolut. Aber ich finde, als 40-jährige Frau, die das Buch jetzt über die letzten, ich würde sagen, 15 Jahre, 3 bis 4 Mal gelesen hat, mich hat es im Fall nicht so gestört. Ich weiss jetzt nicht, ob das mehr über meine Innenwelt etwas aussagt als über den Text. Aber ich glaube, eben, der Markus Werner hat ja eigentlich schon in den 80er Jahren Antihelden erfunden, wo zwar absolut, oder? Das sind grundsätzlich weisse, privilegierte Männer, die leben in dem Milieu, wo sie leben, das ist so angelegt, aber er stattet sie ja ziemlich üppig aus mit neurotischen Gedanken. Das ist nicht mehr alles wahnsinnig peinlich. Es ist irgendwie, es ist ein Krampf, oder würde man sagen, so auf Mundart sagt man, es ist wirklich, von denen ist das Leben ist ein Krampf. So. Aber ich finde aber auf der anderen Seite, auch wenn so das wäre, würde es mich auch langweilen und würde es auch quasi nicht Zeit überdauern oder wie man sagt, es ist nicht zeitlos, aber er erwartet, also der Markus Werner erwartet und macht das auch so mit seinen Figuren, dass sie eben ihre Hilflosigkeit reflektieren. Und halt das auch manchmal so grossartig ironisch machen. Und im Fall von «Die kalte Schulter» glaube ich schon, dass halt die besonders starke Frauenfigur, die Judith, sehr, sehr viel dazu beiträgt, dass ja der Moritz Wank sich seinen Gefühlen stellt und eben nicht sagt, ich müsste etwas hinterfragen, aushalten, reflektieren. Weißt du was? Ich packe mein Täschchen und hau ab.
Nora, wem würdest du das Buch empfehlen und wem eher nicht?
Naja, also alle, die Angst haben vor Gefühlen, und an dem auch nichts ändern wollen, die sind bei Markus Werner sicher falsch. Und alle anderen, würde ich sagen, ab jetzt sofort lesen Sie Markus Werner.
Ist denn «Die kalte Schuld» das beste Buch, um bei Markus Werner einzusteigen?
Es ist sicher die beste Liebesgeschichte, also überhaupt die beste Liebesgeschichte, die ich kenne. Es ist für mich aber auch das traurigste und durch das aber auch das schönste Buch von Markus Werner. Ich sage jetzt mal so, ich würde sagen, einfach frontal rein, in die grossen Gefühle. Also, das heisst, wer jetzt «Die kalte Schulter» gelesen hat und sich gar nicht will schonen. Es soll ja so Leute geben, die sagen, okay, ich habe schon ein aufgerissenes Herz, gib mir mehr. Dann würde ich «Bis bald» vorschlagen. Das ist nämlich so von der Grundstimmung. Knüpft das ein bisschen am Ende von «Die kalte Schulter» an. In «Bis bald» geht es darum, dass der Denkmalpfleger Lorenz Hatt auf ein Spenderherz wartet. Und die Spannung von dem Warten, von dem Mann, ist so, so gut gemacht und wir folgen ihm beim Lesen eigentlich, wie er so in seinem Selbstgespräch seine Ängste seziert, wie er dem Ganzen auch trotzt, also wie er zurückschaut auf sein Leben und aber dabei irgendwie nie so fest jammert, so ist es mir zumindest in Erinnerung. Wem das aber jetzt absolut zu viel ist, würde ich sagen, ist sicher nie falsch, wenn man einfach mit dem Debütroman von Markus Werner anfängt und zwar mit Zündels Abgang. Der Lehrer, der Konrad Zündel, führt ein relativ überschaubares bürgerliches Schweizer Mittelschichtsleben. Irgendwann fühlt er sich aber so ein bisschen entfremdet und wo ihm dann auch noch blöderweise ein Stück Zahn abbricht, muss er leider ausbrechen und seine Frau verlassen. Das ist jetzt sehr rabiat von mir zusammengefasst, aber es gibt ein Momentum, wo er aufbrechen muss und führt dann Tagebuch und die Aufzeichnungen sind dann die letzten Spuren, die man von dem Zündleben noch findet. Ich finde, das ist sprachlich unglaublich virtuos erzählt. In «Festland», ein anderer Roman von diesen sieben von Markus Werner, erzählt er von einer Vater-Tochter-Beziehung. Obwohl die zwei eigentlich nur 15 Tramminuten voneinander wohnen, kennen sie sich eigentlich kaum. Das soll sich dann aber innerhalb von dem Roman ändern. «Froschnacht», muss ich jetzt schon sagen, habe ich fast so gerne gelesen wie «Die kalte Schulter». In «Froschnacht» geht es um den Franz Thalmann. Er ist Ehemann, Familienvater und Pfarrer. Und eines Tages klemmt den Reissverschluss. Und Philipp, du weißt es, die guten Geschichten fangen eigentlich immer dann an.
Schon schade, er hat nur 7 Bücher geschrieben in seinem Leben.
Ja, es sind wirklich alle zwischen 150 und 200 Seiten lang. Ich habe die 7 Taschenbücher als Taschenbuchausgabe gestapelt und habe sie gemessen. Und es gibt übrigens eine Höhe von 10 cm. Also da muss mir jetzt niemand kommen und sagen, das passt nicht irgendwie in mein Sommerferienreisegepäck. Wenn man dann denkt, oh, ist jetzt nicht so viel. Das stimmt vielleicht von dem, was es da Arschi macht. Aber als Markus Werner Ultra muss ich sagen, da ist alles da, man braucht nicht mehr.
Danke vielmals, Nora.
Danke, Philipp.
Das war sie, unsere erste Folge von unserem Büchersommer. Die Stelle, die ihr aus dem Buch gehört habt, hat Jackie Wechsel gelesen. Nächsten Freitag geht es dann hier um ein ganz anderes Thema, um eine ganz andere Autorin. Alex Aregger redet mit Annick Hossmann über den Roman «Americana» von der Chimamanda Ngozi Adichie. Bis dann, habt's gut, leset tolle Bücher, zum Beispiel das von Markus Werner. Ich heiße Philipp Loser. Diese Folge von «Apropos» hat Valeria Mazzeo produziert. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao zusammen.